ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Professor Metin Tolan. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sie werden immer wieder als Deutschlands coolster Physikprofessor bezeichnet. Also Physik kann ja auch manche abschrecken. Was ist denn so cool an Physik?
An Physik ist eigentlich so cool, dass sie ja die Realität beschreibt. Es ist ja nicht irgendwas, was in der Fantasie abläuft, sondern man will ja ganz konkret beschreiben einen Vorgang, den es auf der Welt gibt. Und ich glaube, dass man den wirklich so genau beschreiben kann, das ist, glaube ich, das, was die Physik so spannend macht.
Gibt es irgendeinen physikalischen Vorgang, den Sie heute schon erlebt haben, den Sie gerne beschreiben in Ihren Vorlesungen?
Also ich beschreibe in meinen Vorlesungen gerne Alltagsphänomene. Also ich habe mir heute zum Beispiel beim Aufstehen tatsächlich den Kopf gestoßen. Und man kann sich ja die Frage stellen, warum tut das eigentlich weh?
Ja.
Und es tut deswegen weh, weil der Kopf extrem schnell abgebremst wird. Und eine Abbremsung bedeutet in der Physik, dass eine große Kraft wirkt.
Ja.
Denn Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Eine Abbremsung ist eine Beschleunigung und deswegen wird die Kraft groß.
Ja.
Und diese Kraft habe ich heute Morgen verspürt. Ist aber nichts passiert.
Also Sie haben zu viel Kraft, konnten Sie heute Morgen schon feststellen. Haben Sie irgendein Ereignis oder irgendetwas, was Sie an der Physik so gepackt hat? Gibt es da was im Leben?
Ja, also es ist schon so, dass ich bin 1965 geboren, also bin jetzt auch schon 60 Jahre alt. Und das früheste Ereignis, an das ich mich zurückerinnern kann, ist die Mondlandung. Wir wurden von unseren Eltern geweckt, nachts um 2.
Sie waren 4?
Ich war 4. Und es wurde beschlossen, wir müssen Mondlandung gucken, weil das ist irgendwie wichtig, wurde mir gesagt. Und dann war das ja auch die Zeit, wo dann immer übertragen wurde, wie die dann zurückgekommen sind. Und das hat mich als Kind eigentlich gepackt. Ich habe mich wirklich gefragt, oh, Mondlandung, Raketen, wie funktioniert denn das alles? Wie kann man zum Mond fliegen? Was ist überhaupt los mit dem Weltall? Und das hat mich wirklich gepackt.
Ja, wollten Sie da nicht gleich hinfliegen?
Gleich hinfliegen, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich wollte zumindest verstehen, also was ist das überhaupt? Mond, wie weit ist der eigentlich weg?
Ja.
Man war 4 Jahre alt. Ich wollte aber auch verstehen, wie funktioniert denn das überhaupt? Also zum Beispiel hat man gelesen, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Aber wenn man den Tag über so rausgeguckt hat, sieht man ja genau das Gegenteil. Die Sonne geht auf und sie geht unter.
Mhm.
Aber dann zu sich zu fragen, wieso? Und als ich zum Beispiel meine Mutter gefragt habe, wieso bewegt sich eigentlich die Erde um die Sonne? Man sieht doch das Gegenteil. Da hat meine Mutter einfach gesagt, weil das in der Zeitung steht.
Ja, ich kann mir vorstellen, Sie haben als Kind bestimmt viele Fragen gestellt.
Das schon, aber ich habe auch viele Antworten bekommen. Also meine Mutter hat viel auch mit uns Kindern gemacht, also auch immer gerechnet und so, weil es halt Spaß gemacht hat. Und so ist man sozusagen da reingewachsen.
Haben Sie die Frage gestellt, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt?
Die Frage habe ich eben nicht gestellt, weil dadurch, dass ich mich gleich für Mondlandung und die Sachen interessiert habe, hat meine Mutter es dann gar nicht mehr mit Weihnachtsmann so richtig versucht, denn sie wusste, oh, das glaubt mir der Junge sowieso nicht.
Jetzt sind Sie allerdings dem Weihnachtsmann gerade hinterher und zwar mit der Quantenphysik. Und die Frage, ob es den Weihnachtsmann gibt, die wird ja von Kindern immer wieder gestellt. Und genau diese Frage haben Sie aufgegriffen mit einer sehr schönen Geschichte. Vielleicht können Sie uns die erzählen.
Ja, also es ist natürlich so, dass wenn man den Weihnachtsmann sozusagen als wahr annimmt, denn die ganze Welt kann sich ja nicht irren, und dann mal ausrechnet, was der zu tun hat an dem Weihnachtsabend, dann kommt man zu dem Schluss, dass er sich sehr schnell bewegen muss, nämlich mit 711 Kilometern in der Sekunde, und dass er auch eine ziemlich große Last zu tragen hat. So ungefähr 260.000 Tonnen wiegt sein ganzer Schlitten mit den ganzen Geschenken, die er hat. Und wenn man sich das dann durchrechnet, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass der Weihnachtsmann dieses Verteilen, wenn man das so mit der klassischen Mechanik berechnet, mit der wir so unsere makroskopische Welt beschreiben können, dass er das gar nicht überlebt haben kann. Also es wirken so große Beschleunigungskräfte auf ihn, dass er unter diesen Beschleunigungskräften eigentlich zerquetscht wird.
Also schlimmer als bei Ihnen heute Morgen mit dem Kopfstoßen.
Deutlich schlimmer. Also beim Weihnachtsmann wäre es so, Sie können das durchrechnen, es wäre so, als wenn Sie 328 Eiffeltürme auf ihn drauffallen lassen würden. Das würde er natürlich nicht überleben.
Hält nicht mal der Weihnachtsmann aus. Wenn Sie gefragt werden, ob es den Weihnachtsmann gibt, was sagen Sie denn da?
Dann sage ich natürlich, dass es den Weihnachtsmann gibt. Denn wenn wir ihn sozusagen klassisch erklären wollen, diese riesige Aufgabe, an einem Tag viele Geschenke zu verteilen, dann können wir das nicht tun. Denn das würde der Weihnachtsmann nicht überleben. Aber die Physiker haben ja viel mehr zu bieten. Wir haben eine Theorie zu bieten, die ist so bizarr, dass man sie sich nicht mehr richtig vorstellen kann. Und das ist nämlich die Quantentheorie. Die Quantentheorie sagt uns, dass die Welt im Mikroskopischen ganz anders aufgebaut ist, als wir es im Makroskopischen kennen. Im Mikroskopischen ist es so, also so wie wir es vielleicht in der Schule gelernt haben, da haben wir gelernt, beim Wasserstoff bewegt sich ein Elektron um ein Proton. So ist es nicht. Die Quantentheorie sagt uns, dieses Elektron ist überall gleichzeitig um das Wasserstoffatom herum verteilt. Und überall gleichzeitig, da habe ich mir sofort gedacht, das ist doch was für den Weihnachtsmann.
Der ist ja auch überall gleichzeitig.
Der muss auch überall gleichzeitig sein. Und wenn der Weihnachtsmann also etwas ist, was man mit der Quantentheorie beschreibt, dann können wir erklären, wie der das am Weihnachtsabend schafft.
Wobei, so ein paar Einschränkungen machen Sie ja schon. Also überall kommt er dann ja doch nicht hin. Wie viele Haushalte hat er zu beliefern?
Der Weihnachtsmann hat 234 Millionen Haushalte zu beliefern. Man muss natürlich jetzt genau die Beschreibung des Weihnachtsmanns sich angucken. Der Weihnachtsmann beliefert erstens nur brave Kinder. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das den Kindern auch immer wieder sagt. Und er kommt am 24.12. Also das ist ja das Datum von Christi Geburt. Er scheint also nur christliche Haushalte zu beliefern. Das heißt nicht, dass Moslems und Hindus nicht auch am 24.12. Geschenke bekommen können. Aber die hat dann nicht der Weihnachtsmann gebracht.
Wobei, so ein größeres Zeitfenster könnte man darüber nicht diskutieren. Also ich weiß noch, meine Eltern haben uns die Geschenke immer erst am 25. morgens gegeben. Da muss man immer noch eine Nacht länger schlafen.
Aber auch dafür hat die Quantentheorie natürlich eine Antwort. Denn bei der Quantentheorie kommt ja raus, der Weihnachtsmann ist überall gleichzeitig. Aber die Quantentheorie sagt uns auch, wir sollten den Weihnachtsmann nie messen. Wir sollten nie genau hingucken. Denn in dem Moment, in dem wir hingucken, dann ist das Elektron zum Beispiel an dem Ort, an dem wir es messen oder auch nicht messen. Und für den Weihnachtsmann gilt das Gleiche. Wenn wir ihn einmal sehen, dann ist er an dem Ort und hört überall anders auf zu arbeiten.
Also bloß nicht spicken.
Bloß nicht spicken. Und die Geschenke, die wir sehen, die werden erst durch unsere Aufmerksamkeit sozusagen sichtbar. Das heißt, er ist auch am 25. unterwegs, der ist die ganze Zeit unterwegs, aber nur am 24. oder 25. oder wann immer Sie Weihnachten feiern, wird sozusagen durch unsere Aufmerksamkeit kommen die Geschenke zutage.
Es steht ja auch wirklich regelmäßig in den Zeitungen, Weihnachtsmann, gibt's ihn nicht. Sie haben eine ganz besonders schöne Geschichte dazu gefunden.
Ja, also es gab schon 1898 diese Frage. Da hat ein kleines Mädchen, Virginia O'Hanlon, ihren Vater halt gefragt, gibt es den Weihnachtsmann? Und der Vater fühlte sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und wollte auch nicht sozusagen den Glauben des Kindes zerstören und hat gesagt, frag doch mal einen Redakteur der New York Sun. Und die sagen die Wahrheit. Und dann hat sie an die New York Sun geschrieben, das war damals eine bekannte Zeitung. Und da hat dann ein Redakteur einen Leitartikel draus gemacht und hat die klare Antwort gegeben, yes, Virginia, there is a Santa Claus. Ja, Virginia, es gibt den Weihnachtsmann. Und hat das wunderbar begründet. Das ist einer der am meisten nachgedruckten Leitartikel, die es in Zeitungen gibt.
Warum würden Sie diese These so unterstützen aus Ihrer pädagogischen Sicht heraus?
Der Weihnachtsmann ist natürlich etwas, bei dem man sich Fragen stellen kann. Also ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, sich Fragen zu stellen. Das ist in der Wissenschaft natürlich auch besonders wichtig. Und es ist auch, glaube ich, heutzutage wichtig, sich eine Frage zu stellen und danach eine Antwort zu suchen. Und heute ist es natürlich auch schwierig, eine Antwort zu finden. Ich habe früher mal gedacht, das Internet ist ein Segen, weil jeder kann sofort Antworten finden. Heute muss man aber die wirklich substanziellen Antworten von all dem ganzen Kram, den es sonst noch gibt, versuchen zu trennen. Und der Weihnachtsmann dient aber dazu, sich überhaupt erstmal Fragen zu stellen. Auch dass Kinder sich die Frage stellen, wie macht denn der das überhaupt?
Was für Kekse isst der gerne?
Was für Kekse isst der gerne, aber wie macht er das? Und wo ist er denn gerade, der Weihnachtsmann? Man hat ja fast das Gefühl, heute gibt es auch einen Weihnachtsmann. Der heißt heute vielleicht Amazon und es kommt auch weltweit. Zumindest wenn man irgendwas bestellt, kommt er am nächsten Tag. Aber trotzdem, sich einfach nur Fragen stellen, glaube ich, ist etwas, was man heute auch mal wieder lernen muss.
Professor Metin Tolan bei uns in SWR1, Leute. Sie sind dem Weihnachtsmann mit der Quantenphysik hinterher. Sie haben gerade eben gesagt, also spicken sollte man nicht. Wie ist das denn eigentlich? Also eine Fliege, die nimmt wohl bis zu 300 Bilder pro Sekunde wahr, wir nur so 40 bis 60. Also so schnell wie der Weihnachtsmann unterwegs ist, wir hätten wahrscheinlich eh gar keine Chance, den wahrzunehmen, oder?
Wir hätten überhaupt keine Chance, ihn wahrzunehmen. Man kann sich nämlich ausrechnen, aus der Zahl der Haushalte, die er besuchen muss und aus der Zeit, die er hat am Weihnachtstag, dass er 2000 Besuche pro Sekunde durchführen müsste. Und wir können ungefähr 50 Bilder pro Sekunde wahrnehmen, ja, gerade noch so auflösen. Das wäre ein Faktor 40 über unserem Auflösungsvermögen. Also es macht gar keinen Sinn, sich vor den Kamin zu stellen, ja, und zu gucken, ob der Weihnachtsmann da rauskommt. Der ist also so schnell wieder weg, dass man ihn nicht sehen kann.
Wobei es gibt dann ja auch Kinder, die sind dann erfinderisch und versuchen es über andere Wege. Was haben Sie da alles schon erlebt?
Ja, also es gab zum Beispiel in den USA ein kleines Mädchen, Jessica D'Amato heißt sie. In den USA gibt es den Brauch, dass man Karotten und Kekse am Weihnachtsabend hinstellt, um die Rentiere des Weihnachtsmanns anzulocken. Und der soll dann ja am nächsten Tag seine Geschenke abliefern, beziehungsweise in der Nacht. Und das kleine Mädchen hat festgestellt, dass die Karotten und die Kekse angebissen waren. Und dann hat sie das in Plastikbeutel verpackt und zur Polizei geschickt und um eine DNA-Analyse gebeten.
Muss ja, man sagen, schlecht.
Cleveres Mädchen. Die Polizei hat das auch aufgenommen und hat gesagt, wir werden unser Bestes tun, um hier wirklich Ergebnisse zu liefern. Sie konnten aber kein eindeutiges Ergebnis liefern und sie konnten aber auch nicht ausschließen, dass es der Weihnachtsmann war. Und das hat das Mädchen dann wiederum ein bisschen verwirrt, weil das Mädchen gesagt hat, sie hatte schon ihre Eltern ein bisschen in Verdacht, aber sie wird nächstes Jahr im Dezember nochmal nachforschen.
Ja, es haben ja viele dann wirklich im Dezember zu tun, wenn Fragen von Kindern kommen. Es gibt dann auch eine Stelle, an die geschrieben wird, wo der Weihnachtsmann wohnen soll. Es gibt eine Telefonnummer, was hat damit auf sich?
Naja, der Weihnachtsmann selber, der wird ja an verschiedenen Orten verortet. Also man geht ja immer davon aus, dass er mehr so aus einem winterlichen Bereich kommt, mehr so aus dem Norden des Globus, aber auch in den USA zum Beispiel. Die Luftabwehr in den USA beantwortet jedes Jahr Fragen zum Weihnachtsmann und kann ihnen dann sagen, genau wo er sich befindet. Angeblich wird er mit Radar dann bei seiner Tour beobachtet. Und das hat auch eine Geschichte, weil im Jahr 1955 wurde bei der Luftabwehr angerufen und eigentlich hat man gedacht, dass jetzt die USA angegriffen werden. Aber das war einfach eine Verwechslung einer Nummer. Und ein kleines Mädchen hat dann halt da einen Colonel gefragt, bist du der Weihnachtsmann? Und der hat dann spontan Weihnachtsmann gespielt. Und daraus hat sich die Tradition ergeben, dass in den USA auch tatsächlich die amerikanische Luftabwehr jedes Jahr Fragen von Kindern beantwortet zu dem Weihnachtsmann. Also wie schnell der Weihnachtsmann ist, wo er sich gerade befindet, welche Geschenke er dabei hat.
Ja, was glauben Sie denn, wenn wir da jetzt anrufen würden, 17.12., wo ist er denn jetzt gerade unterwegs? Er hat ja noch ein paar Tage.
Ich glaube ja, dass der Weihnachtsmann überall gleichzeitig ist und gerade dabei ist, sozusagen die Geschenke, die er dann dabei hat, zu verteilen. Aber sie kommen dann erst zutage am 24., wenn wir unsere Aufmerksamkeit ihm zuwenden.
Und welche Herausforderung hat der Weihnachtsmann?
Die Herausforderung, die der Weihnachtsmann hat, wenn man ihn von der Quantenphysik her betrachtet, ist, dass er sich ein bisschen Zeit nehmen muss für seine Arbeit. Es kommt nämlich raus, wenn Sie das durchrechnen mit den Formeln der Quantenphysik, dass man dem Weihnachtsmann 20 Oktillionen Jahre Zeit geben muss für seine Arbeit.
Das Oktillionen? Ist relativ viel. Was ist das für eine Einheit?
Ja, 20 Oktillionen, das ist eine 2 mit 49 Nullen. Also das ist also 2 Milliarden mal 10 Milliarden mal 10 Milliarden mal 10 Milliarden
passt
mal 10 Milliarden
Papier.
Jahre. Das ist ein bisschen länger, aber wenn man ihm diese Zeit gibt, wir leben natürlich heute in der schnelllebigen Zeit, aber wenn man ein bisschen Geduld hat, dann kann der Weihnachtsmann seine Arbeit vollrichten.
Diesen Spaß, den Sie sich da machen mit dem Weihnachtsmann, wie sind die Reaktionen? Gibt es auch schon mal böse Zuschriften?
Beim Weihnachtsmann habe ich noch keine bösen Zuschriften erlebt. Ich glaube, beim Weihnachtsmann versteht jeder auch den Spaß. Es gibt manchmal Personen, die zum Beispiel bei Sachen, die ich für Star Trek berechnet habe, sagen, Herr Toland, das kann doch alles gar nicht stimmen. Oder auch, ich habe auch ein Buch geschrieben zur Physik des Fußballs. Mhm. Oh, bei Fußball, wenn Sie da anfangen, mit den objektiven Mitteln der Wissenschaft etwas zu erklären, da haben Sie dann natürlich sofort so den einen oder anderen, der Ihnen sagt, also das kann ja alles gar nicht stimmen, was Sie machen.
Ja, wie sagte Bill Shankly bei Fußball, manche glauben, es sei eine Sache, die handelt von Leben und Tod, aber dabei ist es viel ernster.
Genau. So ist es.
Wir sind im Weihnachtsmann mit der Quantenphysik hinterher und Professor Metin Tolan, die S1-Hörerinnen und Hörer, schalten sich gerade ein. Uli schreibt, naja, der Weihnachtsmann kann halt die Zeit anhalten, damit er sein Programm schafft. Wie sieht's aus?
Ja, das mit der Zeit anhalten, das könnte er natürlich, wenn er sich ganz schnell bewegt.
Macht er ja. 711 Kilometer pro Sekunde.
Ja, laut Relativitätstheorie vergeht dann die Zeit langsamer. Aber 711 Kilometer pro Sekunde ist zwar wirklich super schnell, für unsere irdischen Verhältnisse. Aber für die Relativitätstheorie ist es noch langsam, denn da ist die Lichtgeschwindigkeit das Relevante, 300.000 Kilometer in der Sekunde. Und er bewegt sich nur mit 2 Promille der Lichtgeschwindigkeit. Also ich meine, 2 Promille ist zu Weihnachtszeit an einem Glühweinstand sicherlich ja, etwas, was eine hervorragende Leistung wäre. Aber es ist nur 2 Promille der Lichtgeschwindigkeit. Und deswegen geht für den Weihnachtsmann die Zeit eigentlich ziemlich genau so wie für uns. Er spart, auch das habe ich ausgerechnet, sich nur wenige Zehntelsekunden dadurch.
Dann bräuchte er eigentlich noch eine andere Antriebstechnik.
Er müsste dann noch schneller unterwegs sein. Genau, das, wenn er natürlich nahe der Lichtgeschwindigkeit wäre, dann könnte er die Zeit anhalten und könnte locker seine ganzen Geschenke verteilen.
Aus Freiburg schreibt uns Claudia, bei uns in Südbaden kommt das Christkind. Der Nikolaus kam am 6. Dezember. Ich finde es schade, dass das traditionelle Weihnachtsfest immer mehr amerikanisiert wird. Das geht wahrscheinlich einigen zu.
Ja, aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit amerikanisiert zu tun. Denn als Physik ist eine empirische Wissenschaft. Und nur über den Weihnachtsmann gibt es sozusagen über die ganze Welt verteilt gleichbleibende Schilderungen, wie er aussieht, dass er sich mit dem Schlitten bewegt. Nur der Weihnachtsmann hat sozusagen ein konsistentes Bild über die ganze Welt. Das Christkind, das wird mal beschrieben, so engelähnlich mit Flügeln und wirklich als Kind und dann mal wieder mehr als jugendliche Person ohne Flügel. Also da gibt es nicht konsistente Beschreibungen. Und als Physiker sage ich, das ist eher noch eine schwammige Figur, während der Weihnachtsmann wirklich als gesichert angesehen wird.
Wobei es ja einige Mythen gibt, vielleicht können Sie das auch aufklären. Angeblich habe Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden.
Also Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden, den gibt es schon lange vor Coca-Cola. Coca-Cola hat sich sehr clever mit einer Werbekampagne quasi auf den Weihnachtsmann draufgesetzt.
Wie lief das?
Ja, 1960 hat man sich halt überlegt, also auch, wie kann man auch die Farben, die Coca-Cola hier hat, dieses Rot-Weiß, wie kann man das sozusagen in der ganzen Welt populär machen? Und welche Figur gibt es, die in der ganzen Welt eine Rolle spielt? Der Weihnachtsmann. Und so hat man diese beiden Dinge zusammengebracht. Da muss man sagen, wer sich das damals ausgedacht hat, clever gemacht.
Wobei, der passt dann ja natürlich auch noch ins Bild, als hätte er zu viel davon getrunken, weil er hat ja schon auch Übergewicht, ne?
Der Weihnachtsmann ist eine übergewichtige Person. Also man muss sogar sagen, eine Studie, die so 10 Weihnachtsmänner, die es so in Filmen auch gibt und in der Werbebranche gibt, analysiert hat, kommt zu dem Schluss, dass 9 von diesen 10 Weihnachtsmännern sind stark fettleibig, haben also einen Body-Mass-Index von über 40. Ich meine, Fettleibigkeit kann jede Berufsgruppe treffen, in diesem Fall den Weihnachtsmann. Nach der Tradition muss der Weihnachtsmann ja auch die Reste des Weihnachtsessens vertilgen.
Also deswegen sollte man aufessen.
Und deswegen sollte man aufessen, aber offenbar tun das nicht alle. Und wenn er das für 234 Millionen Haushalte tut, erklärt das schon sein Body-Mass-Index.
Naja, dann hat er ja natürlich auch noch die ganzen Kekse, die ihm angeboten werden. Wovon kann er denn was essen und wovon lieber weniger? Das haben Sie, glaube ich, auch aufgeschlüsselt.
Ja, man kann sich mal überlegen, so ein Schokoladenweihnachtsmann zum Beispiel von 100 Gramm, wenn ich den anhebe um 1 Meter, dann wird dafür die Energiemenge von 1 Joule benötigt. So können Sie das als Physiker ausrechnen. Wenn Sie jetzt auf den Weihnachtsmann drauf gucken, dann steht da ein sogenannter Brennwert, das ist also die Energie, die Sie ihm zufügen, wenn Sie ihn essen, von 2,3 Millionen Joule. Das heißt, Sie müssten den Weihnachtsmann 2,3 Millionen Mal um 1 Meter anheben, um ihn durch reines Anheben wieder abzutrainieren. Mhm. Wenn das Anheben nur 1 Sekunde dauert, dann brauchen Sie dafür 27 Tage. Ja. Aber es ist ja auch so, vom Weihnachtsmann anheben ist noch nie jemand schlank geworden. Und man kann schon sagen, diese ganzen Leckereien, die haben alle so ungefähr 2 Millionen Joule. Und Sie können sich auch überlegen, um einen einzigen Weihnachtsmann abzutrainieren, einen einzigen, müssten Sie 7,3 Kilometer laufen.
Wie ist es denn eigentlich mit den Rentieren und den roten Nasen? Haben die vielleicht zu viel in den Glühwein geguckt, Professor Metin-Tola?
Die Rentiere. Ja, das Rentier Rudolf, das ist ja das prominenteste Rentier, soll ja eine rote Nase haben. Und diese rote Nase würde natürlich jetzt wieder der amerikanischen Luftabwehr helfen, das Rentier auch zu detektieren, nämlich mit Infrarotdetektoren. Ach. Und so offenbar spüren die ja auch den Weihnachtsmann immer auf. Und ich vermute mal, das machen sie, weil sie die rote Nase des Rentiers Rudolf sich genau angucken.
Ah, okay, aber nicht gestoßen irgendwie. Hätte ja auch sein können.
Nee.
Man kann schnell unterwegs?
Nee, es könnte natürlich auch sein. Der Weihnachtsmann bewegt sich ja mit relativ großer Geschwindigkeit von 711 Kilometern pro Sekunde durch die Luft. Was da entsteht, ist auch Reibung. Luft, das kennt man vielleicht von den Apollo-Kapseln oder von den Raumschiffen. Schiffen, wenn die wieder in die Erdatmosphäre eintreten, dann brauchen die ein Hitzeschild, weil die ja sehr, sehr heiß werden. Und bei der großen Geschwindigkeit des Weihnachtsmanns wird natürlich auch das erste Rentier, was ganz vorne ist, wird sich auch ein bisschen erwärmen. Und wenn die Nase rot wird, dann leuchtet sie halt.
Haben Sie auch rausgekriegt, wie der Weihnachtsmann überhaupt zu den Rentieren gekommen ist?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht rausgekriegt, aber ich habe berechnet, wie viele das sein müssen. Und also um so einen Schlitten von 260.000 Tonnen Masse zu ziehen und wenn man davon ausgeht, dass ein fliegendes Rentier 10-mal so viel ziehen kann wie ein normales Rentier, brauchen sie immer noch 117.000 Rentiere.
Ja, langer Schlitten.
Das ist ein sehr langer Schlitten, denn der Überlieferung nach ist es ja so, dass die Rentiere in Zweierreihen laufen und ein Rentier ist ungefähr 2 Meter lang. Und wenn Sie sich das jetzt überlegen, dann kommt daraus, dass das ganze Gespann des Weihnachtsmanns immerhin eine Länge von 117 Kilometern hat.
Okay. Sie haben auch erklären können, was der Weihnachtsmann mit Star Trek zu tun hat.
Ja, der Weihnachtsmann mit Star Trek zu tun, also ja. Ich würde mal so sagen, im weitesten Sinne des Wortes ist es so, dass Captain Archer, das ist also der Captain bei der Star Trek-Serie Enterprise, dem wird mal gesagt, also er sagt Optimismus und dann sagt ihm seine vulkanische Wissenschaftsoffizierin, Optimismus ändert die Gesetze der Physik nicht. Und genauso wie Star Trek sich an die Gesetze der Physik halten muss, muss sich auch der Weihnachtsmann an die Gesetze der Physik halten. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Gesetze entdecken können, aber die Gesetze, die man entdeckt hat in der Physik, die sind auch durch Experimente belegt und die muss man bitte schön einhalten. Und das limitiert den Weihnachtsmann und das limitiert auch Star Trek.
Und mit Star Trek haben Sie sich einen ähnlichen Spaß gemacht wie mit dem Weihnachtsmann, nehme ich was.
Ja, da man kann die Serie von der physikalischen Seite her analysieren und kriegt überraschenderweise raus, dass man sich da ziemlich viel Mühe gibt, die physikalischen Gesetze einzuhalten.
Also ist das bei Ihnen als Professor für experimentelle Physik, gehen Sie so durch den Alltag und gucken wirklich alles nach den Gesetzen der Physik an? Das rattert wahrscheinlich bei Ihnen automatisch immer mit, oder?
Das macht man als Physiker also schon so, dass wir leben ja in einer Welt, die von physikalischen Gesetzen bestimmt wird und wir versuchen, die Welt zu erklären. Für Physik ist nicht irgendeine theoretische Wissenschaft, sondern man versucht, die Welt zu erklären. Und deswegen ist es schon so, dass man sich da seine Gedanken macht. Ich mache mir ganz speziell meine Gedanken natürlich über meine Hobbys.
Nämlich?
Star Trek, Fußball, James Bond, der Untergang der Titanic, den ich auch physikalisch analysiert habe. Ich bin auch ein großer Fan von Laurel und Hardy, also Dick und Doof hat man das genannt. Auch die haben viel mit Mechanik und mit Physik zu tun.
Bringen Sie uns ein Beispiel von Dick und Doof.
Also da ist es zum Beispiel so, dass sie in dem Film The Music Box aus dem Jahr 1932, da müssen sie ein Klavier in eine, ich glaube, zweite Etage bringen. Und das machen sie mit einem Flaschenzug. Also das heißt, die ziehen mit einem Flaschenzug das Klavier hoch, natürlich auf lustige Art und Weise. Und daran kann man das Prinzip erstmal des Flaschenzuges erklären, aber letztlich auch das Prinzip der Energieerhaltung. Dass wenn sie zum Beispiel etwas an 6 Seile hängen, dann müssen sie nur mit 1/6 der Kraft ziehen, aber sie müssen 6-mal so lang ziehen, weil sie ja jedes Seil um 1 Meter sozusagen verkürzen müssen. Und das heißt, das Produkt aus Kraft und Weg ist konstant. Und das ist die Energieerhaltung letztlich in der Physik. Und so kann man das Prinzip der Energieerhaltung klar machen. Natürlich zeige ich zuerst immer den kleinen Clip über aus Dick und Doof.
Mit Ihren Hobbys beschäftigen Sie sich intensiv und bringen dann auch in der experimentellen Physik da einiges unter. Was können Sie uns denn zum Beispiel über die Titanic erzählen?
Ja, die Titanic, ich erkläre erstmal natürlich den Studierenden, wieso überhaupt ein Schiff schwimmt, also das Prinzip des Auftriebs und auch wie der Antrieb eines Schiffes funktioniert, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Das ist auch etwas Klassisches, was wir unseren Studierenden beibringen. Ich erkläre dann den Studierenden aber auch, warum man auf der Titanic wusste, dass man ungefähr 2 Stunden haben wird, bis die Titanic sinkt. Weil das wusste man. Und im Film wird das zum Beispiel auch richtigerweise gesagt. Da sagt Thomas Andrews, der Chefkonstrukteur, der ist ja dabei, wir haben ungefähr 2 Stunden, bis die Titanic sinkt. Aber woher weiß man das? Das ist ja eine wichtige Information. Das kann man durch das einströmende Wasser und wenn man dann ein bisschen Strömungsmechanik macht, kann man sich genau diese 2 Stunden auch ausrechnen. Das muss dieser Thomas Andrews dann auch offenbar getan haben. Und also man lernt also was Nützliches, wenn man mal auf einem Schiff ist, was untergeht, dann kann man immerhin ausrechnen, wie lange das Schiff sich noch über Wasser hält. Und so kann man auch dieses dieses Unglück, was natürlich eigentlich ein tragisches Unglück war, aber was natürlich durch diesen ikonischen Film auch so berühmt geworden ist, auch nutzen, um wirklich physikalische Prinzipien zu erläutern.
Wobei ja manche Leute geglaubt hatten, dadurch, dass es als unsinkbar galt, erstmal gar nicht auf so ein Rettungsboot zu gehen. Es waren noch gar nicht so viele Rettungsboote da. Ich glaube, 2 Stunden 40 hat es dann am Ende gedauert.
Es hat 2 Stunden 40 gedauert und es waren aber so viele Rettungsboote da, wie die damalige Gesetzeslage erfordert hat. Es war nicht die Gesetzeslage, dass man so viele Plätze in Rettungsbooten haben musste, wie es Menschen an Bord gab, kurioserweise, weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass diese Schiffe untergehen. Weil es sind irgendwie mehrere Millionen Menschen von 1900 bis 1912 über den Atlantik gefahren. Und ich glaube, es sind ganze 4 umgekommen, weil sie beim Einsteigen irgendwie die Treppe verfehlt haben, aber nicht, weil sie ertrunken sind. Also insofern, man hat das nicht für nötig gehalten. Und deswegen war es natürlich besonders tragisch.
Woher kommt Ihr großes Interesse an der Titanic?
Ja, weil das war das allererste Mal, dass auf der Welt Technik im großen Maßstab versagt hat. Also bis dahin ging es immer nur aufwärts. Also die Maschinen wurden immer leistungsfähiger, die Schiffe wurden immer größer. Man konnte immer mehr Sachen des Alltags durch Technik ersetzen. Es ging sozusagen immer nur aufwärts. Und da hat man zum ersten Mal gesehen, nein, Technik kann auch versagen und es kann auch zu großen Unglücken führen. Ja. Und das war sozusagen wirklich eine gewisse Wende in dem, wie man mit Technik umgeht.
Kleine Werbung kann ich noch einbauen. Im Januar kommt ein Tiefseearchäologe, der kann uns dann noch mehr zum Schiffswrack der Titanic erzählen, was eine geheime Marine-Expedition damit mit dem Fund des Wracks zu tun hat. Aber Sie haben noch mehr Hobbys. Fußball begeistert Sie.
Ja.
Also Sie sitzen in Dortmund, dann sind Sie wahrscheinlich Dortmund-Fan, oder?
Ich bin nicht Fan des BVB. Ich bin seit klein auf Fan des VfB Stuttgart. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier beim SWR sitze, sondern seit klein auf bin ich Fan des VfB Stuttgart.
Wie kommt das?
Das kommt dadurch zustande, als ich so Fußballfan wurde, so 76, 77, so im Alter von vielleicht 11 Jahren, fängt man ja an, sich für Fußball zu interessieren, ist der VfB Stuttgart gerade wieder aus der 2. Liga in die 1. Liga aufgestiegen. Das war damals nicht so wie heute. Heute sind die Stadien ja immer voll. Damals waren die Stadien nicht voll. Aber beim VfB Stuttgart, da waren immer 50.000 Leute im Stadion. Und das fand ich irgendwie toll, dass da so viele Menschen hingehen. Und dann habe ich angefangen, dieser Mannschaft die Daumen zu drücken. Und beim Fußball ist es so, einmal Fan eines Vereins, das wechselt man nicht.
Und wie kommt das an, wenn Sie jetzt im Dortmunder Hörsaal was vom VfB Stuttgart erzählen?
Ja, das kommt in Dortmund nur bedingt gut an, das muss man fairerweise sagen. Aber der Dortmunder Fußballfan ist sehr tolerant. Wir haben auch in Dortmund übrigens eine Physikreihe, wo wir populärwissenschaftliche Vorträge präsentieren an einem Samstagmorgen. Die heißt Samstags zwischen Brötchen und Borussia. Okay. Moderne Physik für alle.
Als Weihnachtsmann-Experte wundert es einen nicht, dass Sie in der Region zu Hause sind, in der mit die meisten Weihnachtsbäume angepflanzt werden, nämlich in Nordrhein-Westfalen. Wie viele sind das ungefähr? Wissen Sie es?
Naja, das sind so, ich glaube, da auf, ich weiß nicht, auf 160.000 Quadratkilometern, glaube ich, baut man da Weihnachtsbäume an. Nee, 160, das ist, glaube ich, zu viel, auf 16.000 Quadratkilometern.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, allein 70% der Produktion aus Deutschland kommen aus dem Sauerland, aus Nordrhein-Westfalen. Und das ist sozusagen die Weihnachtsmann- oder Weihnachtsbaumregion schlechthin.
Haben Sie einen Weihnachtsbaum zu Hause denn?
Wir werden einen haben. Wir kaufen uns den immer relativ spät. Also wir werden so am 22. erst einen Weihnachtsbaum kaufen. Aber dann haben wir auch einen Weihnachtsbaum. Wir brauchen auch einen Weihnachtsbaum. Denn der Weihnachtsmann braucht ja den Weihnachtsbaum als Orientierungshilfe, um zu wissen, wo er überhaupt seine Geschenke platzieren soll.
Ja, also das ist ein Navigationsgerät für den Weihnachtsmann.
Der Weihnachtsmann nutzt die Weihnachtsbäume natürlich als Navigationshilfen. Also beispielsweise in Dortmund haben wir mit 45 Metern jedes Jahr ja den höchsten Weihnachtsbaum der Republik. Und der hilft dem Weihnachtsbaum bei der Navigation. Wenn er ihn nämlich sieht, kann er schon anfangen, auf die Bremse zu treten. Und damit kann er versuchen, ein bisschen die Kräfte zu reduzieren, die auf ihn einwirken beim Bremsen.
Das ist ja manchmal wirklich so ein Wettbewerb in den unterschiedlichsten Städten und weltweit. Wer hat dieses Jahr den größten Weihnachtsbaum? Also Dortmund scheint da die Statistik anzuführen.
Ja, man muss ein bisschen natürlich sozusagen diese Statistik sich genauer angucken. Der Dortmunder Weihnachtsbaum besteht natürlich aus 1500 einzelnen Weihnachtsbäumen, die übereinander angeordnet werden. Genau, man braucht 5 Wochen, um den dann allein aufzubauen. 1950 hat es tatsächlich in Seattle einen Weihnachtsbaum gegeben, eine riesige Douglasie, die 64 Meter hoch ist. Und das gilt immer noch als der größte Weihnachtsbaum, den es hier auf der Welt gegeben hat.
Ja. Danke nochmal an die SW1-Hörerinnen und Hörer, die sich hier beteiligen. Uns hatte Iris nämlich noch was zur Arbeitsteilung geschrieben, von wegen hier, wie wird das denn gemacht? Und sie hat ihren Kindern immer erzählt, also die großen Geschenke, die bringt wohl der Weihnachtsmann und für die Kleinen ist dann das Christkind zuständig. Ist doch eigentlich eine ganz gute Arbeitsteilung.
Das ist eigentlich eine wunderbare Arbeitsteilung. Ich würde sagen, wenn wir empirische Beweise dafür haben, dass auch das Christkind das macht, wenn es da auch übereinstimmende Beschreibungen des Christkindes weltweit gäbe, dann bin ich gern bereit, das in meinem Buch nochmal sozusagen aufzugreifen. Das würde dem Weihnachtsmann, glaube ich, durchaus weiterhelfen.
Ja. Sie haben ja schon Mythen aufgeklärt. Jetzt gibt es ja noch so viele Weihnachtsmythen. Also was sagen Sie zu früher war mehr Lametta?
Früher war mehr Lametta, dieser Spruch wurde genau vor 50 Jahren von Loriot geprägt bei Weihnachten bei Hoppenstedt. Was ich da so sage, was ich spannend finde, ist, wenn ich unter unseren Studierenden heute diesen Spruch bringe, dann kennt den jeder. Aber die Studierenden wissen nicht, wo der herkommt. Dass das ein Loriot-Spruch ist, ja, der vor 50 Jahren gebracht wurde, das versuche ich dann den Studierenden immer beizubringen.
Bauen doch dann wahrscheinlich auch Loriot mit Video ein, oder?
Ja, Loriot kommt bei mir in den Vorlesungen auch vor. Also zum Beispiel der Sketch, das Bild hängt schief, das ist ein wunderbarer Sketch, um das Konzept der Entropie zu erklären.
Ja. Jetzt schreiben uns so viele Hörerinnen und Hörer, die so begeistert sind von ihrer Art der Wissensvermittlung in Sachen Physik und schreiben dann, ja, so einen tollen Physiklehrer hätten wir damals gerne gehabt. Hatten Sie einen guten Physiklehrer?
Also ich würde sagen, mein Physikunterricht war der Zeit angemessen. Also so würde ich das ausdrücken.
Sie sind jetzt diplomatisch.
Ja, es war der Zeit angemessen, der Physikunterricht. Ich muss schon sagen, also ich hatte natürlich das Interesse an Physik. Und das ist eben, ich bin wirklich ein Kind der Mondlandung. Also das hat mich damals so gefesselt, dass ich das machen wollte. Das wusste ich auch von Anfang an, dass ich das machen wollte. Und insofern ist es schon so, dass ich glaube, es ist heute noch so, dass keinen wirklich kalt lässt, das, was da im Weltraum passiert. Da kriege ich immer die meisten Fragen. Also, und von daher muss ich sagen, war mein Interesse immer so groß, dass ich immer versucht habe, mir sowieso alles schon selbst beizubringen. Also wenn ich die Gelegenheit in der heutigen Zeit gehabt hätte mit dem Internet, ich glaube, ich wäre aus meinem Zimmer gar nicht mehr rausgekommen.
Kompletter Unsinn, sagt Metin Tolan gerade. Wir reden über Fußball. Ist nämlich eine Frage reingekommen von Peter. Und Stichwort, was sagt der Metin Tolan aus physikalischer Sicht zum Thema Videobeweis? Sagen Sie es allen.
Also, es ist halt so, man muss zum Thema Videobeweis wissen, dass die Kontaktzeit des Balles mit dem Fuß ist eine Hundertstelsekunde. Das rechnen wir bei uns im ersten Semester mit unseren Studierenden aus. Eine Hundertstelsekunde. Und wenn Sie sich jetzt mit 10 Metern pro Sekunde bewegen, heißt das, Sie haben eine Unsicherheit von 10 Zentimetern und die ist intrinsisch. Sie können den Kontakt des Balles mit dem Fuß nur auf 10 Zentimeter genau bestimmen. Das heißt also, alles, was unter 10 Zentimetern ist beim Videobeweis, ist kompletter Unsinn. Und deswegen kann ich verstehen, wenn sich da Trainer darüber aufregen, warum das gemacht wird. Ich glaube, weil der Mensch irgendwie eine Entscheidung haben will. Aber ich würde ja, ganz ehrlich, ich würde einfach sagen, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist 11 Meter. Und man muss halt auch mal damit leben können, dass es auch mal hin und wieder eine Fehlentscheidung gibt. Die Schiedsrichter waren vor dem Videobeweis, konnte man durch Analysen zeigen, dass über 90% der Entscheidungen der Linienrichter richtig waren.
Was würden Sie denn überhaupt als Professor für experimentelle Physik aus Ihrer Sicht am Fußball gerne ändern?
Also am Fußball ändern, ich glaube, der Fußball ist erstmal gut strukturiert, weil wenig Tore fallen. Das ist wichtig, dass wenig Tore fallen, weil dann auch eine schwächere Mannschaft mal eine Chance hat. Also Mainz kann dann auch mal gegen Bayern München gewinnen. Das könnten sie nicht, wenn mehr Tore fallen. Also der Fußball ist da schon gut organisiert. Ich denke, Dadurch, dass der Sport immer athletischer wird, würde ich in der Zwischenzeit darüber nachdenken, ob man vielleicht die Zahl der Spieler reduziert um eine Person, damit es größere Räume gibt und das Spiel wieder mehr sozusagen ein Spiel mit längeren Pässen wird. Denn dieses Kurzpassspiel, was sich durchgesetzt hat, mag zwar interessant sein, aber es ist nicht mehr so ein schöner Fußball.
Okay, interessanter Vorschlag. Ja. Wir wollen noch mal ganz kurz ins All abbiegen, weil Sie gesagt haben, ja, das fasziniert gerade die jungen Menschen, die zu Ihnen kommen, ganz besonders. Was wird denn aus all den jungen Menschen, die bei Ihnen dann den Abschluss machen?
Die jungen Menschen, die bei uns den Abschluss machen, die kommen halt in, gehen halt in die verschiedensten Berufe. Also natürlich ist es so, dass Physikerinnen und Physiker in der Forschung arbeiten. Ich glaube, das braucht man nicht zu erklären. Aber auch in Industrieunternehmen werden Physikerinnen und Physiker sehr gerne eingestellt. Wir haben in Dortmund ein Seminar, das nennt sich Berufsfelder der Physik. Und da tragen regelmäßig Personen vor, die halt in der Wirtschaft arbeiten. Zum Beispiel bei der Lufthansa können sie das Überbuchen von Flügen planen. Und die Modelle, die Sie da anwenden, das sind dieselben Modelle, die wir in der theoretischen Physik für andere Prozesse einsetzen. Und da sieht man, dass man das Wissen, was man an der Universität hat, dann überträgt auf viele andere Probleme, die es im Leben gibt. Und deswegen ist das Berufsfeld wirklich, wirklich sehr breit. Und ich meine, bis vor kurzem, ja, so konnten Sie auch Bundeskanzlerin werden, wenn Sie Physikerin waren.
Was ist die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte für dieses Studienfach?
Ja, man muss, es gibt nur eine Eigenschaft, die man mitbringen muss. Großes Interesse haben. Man muss wirklich großes Interesse haben. Denn man muss wirklich, man muss es gerne machen. Man darf das, was man tut, nicht als Arbeit empfinden. Denn man muss schon viel tun. Man muss wirklich viel tun. Man kommt vielleicht aus der Schule und sagt, boah, ich habe da alles verstanden, das war super. Aber da muss man sagen, an der Uni geht's dann gleich wirklich los. Ich sage unseren Leuten immer, eure mathematischen Kenntnisse, die ihr braucht, um hier zu folgen, in den ersten 3 Monaten Universität verdoppeln wir die mal locker in 3 Monaten. Das tun wir auch. Und deswegen muss man wirklich so interessiert sein, dass man auch dranbleibt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.